Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focus.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen beim Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa. Am Mikrofon ist Jan und verantwortlich für die Sendung. Das Europäische Parlament will die Bankenaufsicht stärken. Darüber führte mein Kollege Felix ein Gespräch mit Sven Giegold von den Grünen, der Berichterstatter für diese Entscheidung war, die jetzt angenommen wurde. Gestern sind rund 100 syrische Flüchtlinge in Hannover gelandet. Sie sind die ersten von 5000 Flüchtlingen, die Deutschland aufnehmen will. Presseberichten zufolge will Schweden sehr viel mehr Flüchtlinge aufnehmen. Dies scheint aber nicht ganz zu stimmen, wie Franziska Wilmar von Amnesty International in einem Gespräch mit meiner Kollegin Caro ausführt. Aber auch sie meint, dass Europa und Deutschland viel mehr Flüchtlinge aufnehmen könnten und sollten. Doch zunächst die Focus Europa Nachrichten. Europaparlament stellt Großbanken unter Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Nach dem Beschluss des EU-Parlaments wird die Europäische Zentralbank EZB die Aufsicht über etwa 150 Banken der Eurozone übernehmen. Diese Entscheidung ist bindend für die Mitgliedsländer der Eurozone. Den EU-Ländern außerhalb der Eurozone steht die Teilnahme offen. Außerdem wird die Kontrollfunktion des Parlaments und auch der nationalen Parlamente gegenüber der Zentralbank gestärkt. Darüber berichtet der Abgeordnete Sven Giegold im Focus Europa Magazin von Radio Dreieckland. Sven Giegold von den Grünen war einer der beiden Berichterstatter, deren Vorschläge angenommen wurden. Verwaltungsgericht gegen Abschiebung nach Ungarn. In einem heute bekannt gewordenen Urteil hat das Freiburger Verwaltungsgericht gegen die Abschiebung eines afghanischen Flüchtlings aus Deutschland nach Ungarn entschieden. Die Richter gingen davon aus, dass für den Flüchtling in Ungarn keine menschenwürdigen Existenzmöglichkeiten bestehen. Ausreichender Zugang zu Beschäftigung, Wohnraum, Sozialhilfe, Bildung und medizinischer Versorgung für Asylbewerber in Ungarn wurden vom Gericht in Frage gestellt. Unter anderem begründete das Gericht seine Entscheidung auch mit dem kommenden Winter. Dem Flüchtling wurde vorläufiger Rechtsschutz gegen eine Abschiebung nach Ungarn gewährt.
EU-Parlament verzögert die Entscheidung über Agrosprit. Mitte Juli hatte der Umweltausschuss des Europaparlaments die Beimischungspflicht von Biokraftstoffen in Europa beschlossen. Demnach sollen in Zukunft maximal 5,5% der Kraftstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen stammen. Noch vor 4 Jahren hatte die Europäische Union ein Ziel von 10% Beimischung bis 2020 ausgegeben. Gestern hat das Europaparlament über den Vorschlag des Umweltausschusses abgestimmt und einen Kompromissvorschlag in der ersten Lesung angenommen. Allerdings hat das Parlament kein Verhandlungsmandat beschlossen. Der Berichterstatter Corinne Lepage fehlten 2 Stimmen für ein Mandat für Trilogverhandlungen mit der Ratspräsidentschaft. Die Mitgliedstaaten im Rat werden sich nun auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen. Wenn die Position des Rates von der des Parlaments abweicht, wird in 2. Lesung abgestimmt. Damit ist die Umsetzung der Reform der Biokraftstoffrichtlinie in die nächste Legislaturperiode verschoben und wird nicht vor 2015 umgesetzt werden. Diese Entscheidung kommentiert Martin Häusling gegenüber Radio Dreieckland.
Wir haben in den letzten Jahren ja doch auch anhand von vielen Ergebnissen, vielen Untersuchungen gesehen, dass die einstmals so positiv geschätzte Umweltwirkung von Biokraftstoffen doch so nicht mehr haltbar ist, dass man das völlig neu bewerten muss und dass die Diskussion um Teller und Tank eine Diskussion ist, der sich keiner entziehen kann.
Liebe hinter verschlossenen Türen. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, Liebe, setzt heute seine Anhörung zum Thema NSA teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit fort. Die Abgeordneten der schwedischen Piratenpartei, Christian Engström, hat aus Protest die Anhörung verlassen, weil er Informationen aus dem nicht öffentlichen Teil der Anhörung nicht mit Pressevertretern teilen dürfe. Im öffentlichen Teil der Sitzung forderte eine spanische Abgeordnete des Ausschusses, den Präsidenten des amerikanischen Senats einzuladen, der selbst eine Untersuchung zur NSA-Sperraffäre durchgeführt hatte.
Nos interesa que vengan los congresistas americanos, nos interesa que vengan los académicos americanos y las empresas, que son de verdad los que pueden suministrar información. Yo sugiero aquí que invitemos a Frank Church, que es el presidente del comité del Senado que ha hecho justamente la investigación sobre ese tema a la NSA.
Die Fortsetzung der Anhörung zum NSA-Abhörskandal findet am 24. September statt.
Entscheidung über Fracking verschoben. Das Europäische Parlament hat die für Mittwoch angesetzte Abstimmung über eine Ergänzung der neuen Richtlinie über Umweltverträglichkeitsprüfung auf die erste Plenarsitzung im Oktober verschoben. Die Abgeordneten waren mehrheitlich dafür, zunächst eine Debatte im Plenum dafür anzusetzen und zu dieser auch Vertreter von Rat und Kommission zu bitten. Der Berichtsentwurf des Abgeordneten Andrea Sannoni aus Italien enthält den Vorschlag, die Exploration und Gewinnung von sogenannten nicht konventionellen Ölen und Gasen, somit auch Fracking, in die neue UVP-Richtlinie mit aufzunehmen. Außerdem sollen Informations- und Mitsprachemöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger bei solchen Vorhaben gestärkt werden. In den USA ist Fracking bereits weit verbreitet. Von einer UVP ist dort aber nicht wirklich zu sprechen, weil die Firmen die Chemikalie nicht benennen wollen, die sie beim Fracking einsetzen. Ohne ein solches Transparent kann auch keine Abwägung der Umweltauswirkungen erfolgen.
Erneut Demonstrationen in der Türkei. In den letzten Tagen und Nächten kam es in 20 Städten in der Türkei zu Demonstrationen gegen den autoritären Regierungsstil der herrschenden AK-Partei und einen Versuch, die Minderheit der Aleviten zu vereinnahmen. Dies berichtete Radio Dreieckland-Korrespondentin Sabine Ott aus Istanbul. Ein 22-jähriger Demonstrant kam am Dienstag ums Leben, mutmaßlich durch Polizeigewalt. Anlass des Protests ist ein Autobahnprojekt, bei dem im und um Ankara gebaut werden soll. Die Widerstände der lokalen Bevölkerung werden wie beim Gezi-Park in Istanbul ignoriert. Außerdem wehrt sich die alevitische Minderheit dagegen, dass eines ihrer Versammlungshäuser in einen Moscheekomplex einbezogen werden soll. In der Türkei wird immer wieder versucht, die Aleviten an die sunnitische Mehrheit zu assimilieren. Die Aleviten vertreten eine liberale Variante des Islam und beten nicht in Moscheen.
Der katalonische Weg zur Unabhängigkeit. Unter diesem Motto bildeten UnterstützerInnen einer katalonischen Unabhängigkeit eine 400 Kilometer lange Menschenkette von Frankreich bis Valencia. Damit wollen die Katalanen ein Zeichen setzen für die Unabhängigkeit von Spanien. Vorbild für die Aktion war eine Menschenkette, die 1989 in den baltischen Staaten die Unabhängigkeit von der Sowjetunion forderte. Der Präsident von Katalonien plant für 2016 ein Referendum über die Unabhängigkeit der wirtschaftsstärksten Region Spaniens. Die NRO-Katalanische Versammlung hätte ein solches Referendum gerne schon im nächsten Jahr. Die Regierung in Madrid bezeichnet derartige Pläne als verfassungswidrig und droht vergangenes Jahr bereits mit dem Einsatz der Armee.
Treffen der EU-Finanzminister in Vilnius. Am morgigen Freitag beraten zunächst die Finanzminister der 17 Euro-Länder über die Lage der Währungsgemeinschaft und werden voraussichtlich ein Hilfspaket von 1,5 Milliarden Euro an Zypern freigeben. Anschließend stoßen die 11 anderen Länder der Europäischen Union zu, um sich mit den Maßnahmen gegen Steuerhinterziehung und der angestrebten Bankenunion zu beschäftigen. Auch Sloweniens Banken werden ein heißes Thema bei dem Treffen sein, denn vor knapp einer Woche verkündete der slowenische Regierungspräsident, zwei kleinere Privatbanken abzuwickeln, die viel zu viele faule Kredite in ihren Büchern hatten. Slowenien wehrt sich bisher, Hilfe vom europäischen Rettungsschirm zu beantragen. Und das war's mit den Fokus Europa Nachrichten vom 12.09.2013.
Im Gespräch mit meinem Kollegen Felix erklärt der Europaabgeordnete Sven Giegold, warum eine bessere Bankenaufsicht einerseits wichtig ist und warum sie so schwer durchzuführen ist.
Die sogenannte Finanzkrise dauert nun schon seit 5 Jahren an und hält die Politik in Atem. Unfassbare Summen wurden weltweit zur Bankenrettung von den Regierungen eingesetzt. Diese Maßnahme hatte einen großen medialen Aufschrei zur Folge und auch die Politik hat eingesehen, reagieren zu müssen.
Das Basel-III-Abkommen wurde europaweit und in den USA durchgesetzt und sieht vor, dass die Banken ein größeres Eigenkapital vorweisen müssen, um bei riskanten Geschäften besser abgesichert zu sein. Dienstag, den 10. September 2013, sollte das EU-Parlament außerdem eine Bankenaufsicht beschließen, die jedoch aufgrund von Unklarheiten in der Transparenzfrage auf den folgenden Donnerstag verschoben wurde. Der Grünen-Abgeordnete im Europaparlament Sven Giegold konnte Radio Dreigland im Interview sagen, warum Bankenregulierung einerseits so wichtig und andererseits so schwer umzusetzen ist.
Also die Plenartagung des EU-Parlaments wurde verschoben auf heute. Warum eigentlich?
Das wurde verschoben, weil wir seit Monaten versuchen, uns mit der Europäischen Zentralbank auf die Regeln der demokratischen Kontrolle der neuen Finanzaufsicht zu einigen. Die neue Finanzaufsicht ist sehr mächtig. Die Großbanken werden in Zukunft direkt europäisch von der Europäischen Zentralbank kontrolliert. Und das Parlament muss kontrollieren dürfen, was dort passiert. Und da hatten wir sehr große Probleme.
Wo liegen da genau die Konfliktlinien?
Also die Konfliktlinien sind jetzt alle geräumt, aber die zentrale Frage war, bekommen wir zumindest die um Geheimnisse bereinigten Protokolle des Aufsichtsgremiums. Nur so, wenn man weiß, was in einem Aufsichtsgremium eigentlich gemacht wird, welche Arbeiten dort erledigt werden, nur dann können wir eine Kontrollfunktion ausüben. Und die gemeinsame Bankenaufsicht ist natürlich eine Machtzusammenballung. Und Machtkonzentration braucht demokratische Kontrolle.
Und was bedeutet dann genau diese Aufsichtsfunktion von der EZB oder des Parlaments dann auch im Endeffekt?
Das bedeutet im Einzelnen, dass in Zukunft der Vorsitzende oder die Vorsitzende des Aufsichtsgremiums in der EZB wird vom Parlament mitbenannt. Auch der Vizevorsitzende, der aus der EZB selbst kommt, wird von uns mitbestimmt. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, Untersuchungen anzustellen, wenn es also wieder zu Problemen kommt, wie es ja in vielen Mitgliedsländern der Fall war, auch in Deutschland. Denken Sie an so Fälle wie die WestLB oder auch die Elbe BW, aber auch die HAE, die Commerzbank. Überall hatte die Aufsicht ja übersehen praktisch, dass es diese Probleme gab und ist nicht dagegen angegangen. Wenn das auf europäischer Ebene passiert, muss es starke Kontrollrechte dort geben. Und die haben wir eben dadurch sichergestellt, dass wir nicht nur einfach fragen dürfen, sondern darüber hinaus diese weitergehenden Rechte haben.
Dabei geht es dann ja auch um so Bankenregulierungsfragen, wie zum Beispiel die Eigenkapitalerhöhung der Banken oder Gläubigerbeteiligung. Was steht da im Fokus vor allem?
Also die Aufgabe der Aufsicht ist, tatsächlich dafür zu sorgen, dass genug Eigenkapital da ist und dass genug Liquidität da ist. Denn viele der Banken sind in der Krise ja an einem Mangel an Liquidität gescheitert. Darüber hinaus ist natürlich auch darauf zu gucken, ob die Geschäftsmodelle eigentlich tragfähig sind. Das, was nicht die Aufgabe der Aufsicht ist, ist die Abwicklung, also was sie sagt mit der Gläubigerbeteiligung. Denn es besteht immer ein Interessenskonflikt zwischen einem Aufseher, der auf Stabilität aus ist, und der Schonung der Interessen der Steuerzahler, die natürlich nicht in Haftung genommen werden dürfen, wenn eine Bank scheitert, sondern das muss dann, müssen in Zukunft die Gläubiger sein, die das bezahlen. Und deshalb soll dafür eine eigene Abwicklungseinrichtung geschaffen werden, auf europäischer Ebene, die in Zukunft dafür sorgen kann, dass Banken ihre Rechnungen selbst bezahlen, wenn sie scheitern.
Und wie sind da jetzt die aktuellen Bestrebungen? Also jetzt so seit der Finanzkrise wurde ja das Basel-III-Abkommen durchgewunken, soweit ich weiß.
Basel III wurde auch nicht durchgewunken, sondern Basel III ist ja eine globale Vereinbarung zwischen den wichtigsten Aufsehern und Zentralbanken. Dieses Basel III-Abkommen wurde in europäisches Recht übertragen. Da wurden die vom Europaparlament, aber auch vom Rat der Mitgliedsländer darauf geachtet, dass die Besonderheiten des europäischen Bankensystems beachtet werden. Stichwort zum Beispiel, dass wir sehr viele Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben, die man nicht genauso behandeln darf wie eine Aktiengesellschaft. Das ist in Basel nicht in gleichem Maße klar. Da haben wir auf die Besonderheiten geachtet. Da wurden auch viele andere Dinge noch geklärt, wie zum Beispiel, dass in Zukunft die Banken, die großen Banken offenlegen müssen, in welchem Land sie wie viel Steuern bezahlen und wie viel Gewinne machen, sodass da die Öffentlichkeit mehr Transparenz hat. Also da wurde noch viel anderes gemacht. Das ist jetzt umgesetzt. Was derzeit in der Umsetzung aber noch ist, ist die Abwicklungseinheit. Das ist auch der nächste Schritt der Bankenunion. Was passiert, wenn eine Bank scheitert? Wer bezahlt dann? Und die Abwicklungseinrichtung auf europäischer Ebene soll eben dafür sorgen, dass in Zukunft eben immer erstmal die Gläubiger bezahlen müssen. Und diese Gläubigerbeteiligung, die ist ganz zentral, um, sage ich mal, grundlegende Ethik im Finanzmarkt wiederherzustellen, nämlich dass wer mit Gewinn investiert, auch Risiken trägt, wenn es scheitert.
Ich denke, ein anderes wichtiges Thema ist auch die Trennung allgemein von Sparbanken und Investmentbanking. Da gibt es ja unterschiedliche Modelle in den USA, Großbritannien und sonstigen Europa. Gibt es da jetzt Überlegungen, das zu vereinheitlichen oder wie ist da überhaupt gerade der Schritt oder jetzt auch speziell in Deutschland vor allem?
Also auf globaler Ebene gibt es da keine Einigkeit. Während wir ja bei Basel und auch bei vielen anderen Fragen globale Einigungen im Rahmen der G20 hatten, ist das im Bereich der Bankenstrukturreform nicht der Fall. In Europa gab es enormen Widerstand Deutschlands und Frankreichs, auch jetzt der schwarz-gelben Bundesregierung, dieses Thema überhaupt anzufassen. Als dann Großbritannien und die USA weitergegangen sind, hat dann die EU doch eine Expertengruppe einberufen. Die hat einen sehr interessanten Abschlussbericht vorgelegt, den Liikanen-Bericht. Und der Liikanen-Bericht empfiehlt eben auch eine gewisse Trennung von Investmentbanking und normalem Retail-Geschäft. Da kurz vor der Bundestagswahl, als Grüne und SPD dieses Thema aufgriffen, hat dann schwarz-gelbe Bundesregierung eine Mini-Bankentrennung durch den Bundestag gebracht, in Vorwegnahme der europäischen Regeln, und möchte jetzt natürlich nicht weitergehen als das, was schon in diesem Bericht steht, obwohl damit weit hinter dem zurückgeblieben wird, was eigentlich der Liikanen-Bericht vorschlägt. Im November wird die EU-Kommission jetzt ihren eigenen Vorschlag vorlegen. Wir werden uns das sehr genau angucken und hoffen, dass wir dann endlich vorankommen mit einer ernsthaften Trennung zwischen Investmentbanking und normalen Geschäftsbankentätigkeiten.
Dann vielleicht noch eine letzte Frage hinsichtlich der Transaktionssteuer, die ja auch schon seit langem diskutiert wird. Gibt es da irgendwelche Fortschritte jetzt auf EU-Ebene?
Ja, das Fortschritt ist ein Euphemismus. Also es gibt eine Verhandlungsgruppe, die für die 11 Mitgliedsländer, die das umsetzen wollen, plus in Zukunft noch Kroatien, die ja auch mitmachen wollen, die derzeit die Details aushandelt. Es gibt eigentlich jede Woche ein Gutachten der Finanzindustrie oder eine Studie, die zeigt, dass der Weltuntergang nahe ist, wenn die Finanztransaktionssteuer eingeführt wird. Das stört natürlich die Verhandlungen. Bisher ist es aber so, dass Deutschland dort auf der richtigen Linie ist. Jetzt jüngst gab es noch ein Leak, also praktisch eine Veröffentlichung eines Rechtsgutachtens aus dem Rat, das behauptet, die Finanztransaktionssteuer sei an einer Stelle nicht mit dem EU-Recht vereinbar. Andere Teile der Kommission widersprechen entschieden. Es gab ja auch eine Rechtsprüfung. Das ist wirklich alles höchst ärgerlich. Diese Steuer wird verzögert und ohne weiteren Druck der Zivilgesellschaft wird es die Steuer auch nicht geben. Also die Steuer ist eindeutig in Gefahr.
Kann man denn allgemein sagen, dass die Politik überhaupt mächtig genug ist, sozusagen die Banken zu regulieren, in ihren Machenschaften einzuschränken? Oder wie sehen Sie das realistisch ein?
Also ich habe jetzt ja hier die letzten 4 Jahre das intensiv versucht und dabei auch durchaus viel erreicht. Also ich habe hier im Europaparlament, das muss ich auch sagen, in der Hinsicht erstmal eine positive Demokratieerfahrung gemacht. Hier werden immer wieder gegen mächtige Lobbys auch Dinge entschieden. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, der Einfluss derjenigen, die man regulieren will, ist enorm groß. Also der Mitteleinsatz alleine im Finanzbereich, etwa 700 Lobbyisten rund um Brüssel, in Berlin sind es auch viele, die dem entgegenüberstehen, nur wenige Lobbyisten, die Gemeinwohlinteressen im Kopf haben, also wie Verbraucher, Gewerkschaften oder ähnliches, die eine andere Perspektive in Finanzmarktfragen einbringen. Und der Einsatz von Geld zur Beeinflussung von Politik hat völlig überhand genommen. Und dafür müssen Transparenzregeln her und auch Beschränkungen. Und wenn wir das nicht machen, wird es eben sehr schwer, und ist es immer wieder sehr schwer, Gemeinwohl- oder Verbraucherinteressen zum Durchbruch zu verhelfen.
Gestern sind rund 100 syrische Flüchtlinge in Hannover gelandet. Sie sind die ersten von 5000 Flüchtlingen, die Deutschland aus Syrien aufnehmen will. Das entspricht in etwa so vielen Flüchtlingen, wie täglich aus Syrien in Nachbarländer fliehen. Bisher hat sich lediglich Schweden bereit erklärt, mehr syrische Flüchtlinge aus humanitären Gründen eine permanente Aufenthaltserlaubnis zu gewähren. Dazu gleich genauer Franziska Wilmer, Flüchtlingsexpertin von Amnesty International.
Ich kenne den Vorschlag von Schweden tatsächlich nur aus der Presse und da habe ich sehr unterschiedliche Sachen gelesen. Das, was ich tatsächlich gelesen habe, ist, dass die 8000 Syrer, die es in Schweden gibt, mit einer befristeten Aufenthaltserlaubnis eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis haben sollen. Ich glaube, das ist in der Presse absolut falsch kolportiert worden. Schweden hat gesagt, die 8000 Syrer, die es jetzt bei uns gibt mit befristeter Aufenthaltserlaubnis, die sollen eine unbefristete Aufenthalts, also einen Daueraufenthalt bekommen. Das ist sehr viel wert. Also ich würde mir auch einen anderen Status in Deutschland für die syrischen Flüchtlinge wünschen. Die haben im Moment halt einen subsidiären Schutz bekommen. Das heißt, sie haben keine Rechte auf Familiennachzug grundsätzlich. Also das versuchen die Bundesländer gerade wieder auszugleichen. Den hätte man von Anfang an einen anderen Flüchtlingsstatus geben können. Aber trotzdem hatten wir eine sehr hohe Schutzquote. Das heißt, da ist niemand zurückgeschoben worden oder rücküberstellt worden, sondern jeder, der hierher kam, hat in irgendeiner Form Schutz bekommen und konnte sich von dem Konflikt jetzt erstmal ausruhen. Ja, so. Aber was da Schweden direkt tut darüber hinaus oder was die Presse da gesagt hat, ich halte das für ein falsches Zitat.
Also wissen Sie dann, wie das Schweden begründet, also wie dann die Flüchtlinge überhaupt nach Schweden kommen können?
Mit Schleusern. Also ich wüsste nicht, dass Schweden irgendwas anderes tut. So. Also im Gegenteil, wir haben ein Aufnahmeprogramm, wo wir gerade Flüchtlinge aus der Region einfliegen. Ja, in Schweden wüsste ich nicht, dass es sich daran beteiligt. Es kann sein, dass die auch im Resettlement-Programm mitmachen, aber wie gesagt, ich bin keine Schweden-Expertin, ich kann zur schwedischen Politik nicht viel sagen, aber die können nicht im Alleingang irgendwie alle Grenzen aufmachen oder sowas, das geht gar nicht.
Heute sind die ersten der 5000 Flüchtlinge in Hannover gelandet, die zum Aufnahmeprogramm von Deutschland für Syrien gehören. Und wenn wir uns jetzt mal die Zahl 5000 angucken, dann sind das ja genau so viele Menschen, die ungefähr pro Tag aus Syrien in Nachbarländer fliehen. Wie bewerten Sie denn die Anzahl der Menschen, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat, sie aufzunehmen?
Die Zahl, die täglich die Grenze überschreitet, lag sogar schon höher. Es hat Monate gegeben, in denen täglich 10.000 Flüchtlinge über die Grenzen von Syrien gegangen sind. Insofern, das Ausmaß dieser Krise ist tatsächlich dramatisch. Jetzt hat Deutschland mit dem Aufnahmeprogramm immerhin einen ersten Schritt gemacht. Genauso haben wir den auch begrüßt. Es hat ja sonst kein einziges europäisches Mitgliedsland die so eine Initiative gestartet und wir haben uns darüber gefreut, dass das passiert, aber natürlich ist das angesichts von 2 Millionen Flüchtlingen, die jenseits schon von Syrien sind und den 4 Millionen Binnenvertriebenen, die innerhalb von Syrien das Dach über dem Kopf verloren haben, ist das erst ein sehr kleiner Schritt.
Wenn wir uns das Aufnahmeprogramm angucken, wer wird denn da aufgenommen?
Genau, da ist bei der Aufnahmeanordnung der Bundesregierung gab es unterschiedliche Kriterien. Festgelegt worden sind 3 Kriterien. Das erste war die besondere Schutzbedürftigkeit, also humanitäre Gründe, weshalb man Flüchtlinge von diesem Aufnahmeprogramm profitieren lässt, beispielsweise Kinder oder Schwangere, Kranke und so fort. Dann war, glaube ich, der Hauptpunkt der zweite, wo man gesagt hat, ein Grund, weshalb man Teil dieses Aufnahmeprogramms werden konnte, waren in irgendeiner Form Verbindung zu Deutschland, also Verwandtschaft oder Sprachkenntnisse oder dergleichen. Und dann gab es noch ein drittes Kriterium, von dem ich nicht weiß, inwiefern das auch schon ausgeschöpft worden ist bei diesem Aufnahmekontingent. Und das ist das, ob es Menschen sein könnten, die so ausgebildet sind, dass sie bei der Wiederherstellung dann nach dem Konflikt irgendwann in ferner Zukunft behilflich sein könnten. Das war so das dritte Aufnahmekriterium.
Welchen Status haben denn diese Kontingentflüchtlinge dann?
Also die bekommen eine Aufenthaltserlaubnis erstmal für 2 Jahre, die aber auch verlängert werden kann. Das ist das, was vereinbart worden ist. Es ist ganz eindeutig gesagt worden, es handelt sich dabei um ein temporäres Aufnahmeprogramm. Und je nachdem, wie sich der Konflikt entwickelt, besteht halt die Möglichkeit, das auch zu verlängern. Was die zusätzlich können, anders als Menschen, die jetzt hier ankommen und ganz normal ins Asylverfahren gehen, ist eben gleichzeitig sofort zu arbeiten. Also ob es realistisch ist und in der Praxis dann auch umsetzbar ist, dass die dann ohne Deutschkenntnisse hier eine Arbeit finden, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber sie haben andere Rechte als Flüchtlinge, die sich jetzt erstmal im Asylverfahren befinden.
Jenseits der Kontingentflüchtlinge gibt es ja auch noch einzelne Regelungen auf der Bundesländerebene. Ähneln die sich oder gibt es da große Unterschiede?
Also es gibt einige Bundesländer, die gesagt haben, wir wollen weitergehen, wir wollen mehr Familiennachzug ermöglichen und dafür auch den Familiennachzug, der in Deutschland grundsätzlich an sehr hohen Hürden hängt, den wollen wir erleichtern. Das bedeutet grundsätzlich vor allem, dass nicht nur die Kernfamilie betroffen ist, also minderjährige Kinder oder Mutter und Vater, sondern eben darüber hinaus auch Onkel, Geschwister, Großväter und so weiter, weil man natürlich weiß, dass es darum geht, im Wesentlichen nicht Familie nachzuholen, sondern Flüchtlinge nachzuholen. So. Trotzdem ist der Familiennachzug immer geknüpft an die Voraussetzung, dass es jenseits des Verwandtschaftsnachweises eben und des Visums, was man beantragen muss in der Region, was im Moment immer noch riesig schwierig ist, natürlich daran geknüpft ist, dass die Verwandten in dem jeweiligen Bundesland eben finanziell bürgen müssen für denjenigen, den sie nachholen. Das muss man sich so vorstellen. Das sind auch Menschen, die vielleicht vor 2 Jahren erst ihren Asylantrag in Deutschland gestellt haben, alleine geflohen sind, um jetzt zu sagen, Mensch, aber der Rest meiner Familie ist noch da vor Ort und die würde ich gerne nachholen. Jetzt soll halt ein einziger Mensch dafür sorgen, dass entweder auch nur einer, aber vielleicht auch 2 oder 3 weitere Menschen, die sich noch in der Nachbarregion von Syrien aufhalten, eben privat krankenversichert werden und der Unterhalt abgesichert ist. Und das ist natürlich in den meisten Fällen verdammt schwierig. Also vor dem Hintergrund auch zu gucken, inwiefern diese Bereitschaftserklärungen überhaupt irgendwie zielführend sind. Was ich darüber hinaus noch sagen kann, ist, dass es Bundesländer gab, die gesagt haben, wir deckeln diese weiteren Familiennachzugsmöglichkeiten nicht, also beispielsweise Niedersachsen. Es hat andere Bundesländer gegeben, wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen. Die haben gesagt, also mehr als 500 zusätzlich nehmen wir dann nicht noch auf. So Baden-Württemberg und NRW hat es auf 1000 begrenzt.
Wissen Sie denn von Einzelfällen, also wie das die Menschen dann schaffen, das Geld überhaupt aufzubringen?
Also ich habe damit direkt nichts zu tun gehabt, aber diese Aufnahmeanordnungen, die sind noch ganz taufrisch und neu, weil das Einvernehmen vom Bundesinnenministerium, wie es so schön heißt, dafür erst eingeholt werden musste und das ist noch nicht so lange in der Welt, aber ich kenne von sehr, sehr vielen Fällen des Familiennachzugs jenseits mal von Syrien, ja, den gibt es ja auch sonst die Voraussetzung, dass es diese Verpflichtungserklärungen geben muss, kenne ich das Problem, dass es sehr, sehr schwer ist für Familien, dieses Geld zusammenzubringen.
Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, das ist nur ein erster Schritt, diese 5000 Flüchtlinge. Welche weiteren Schritte sollten denn noch folgen?
Ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass zunächst die humanitäre Hilfe vor Ort nicht versiegt. Es ist ganz, ganz wichtig, dass nicht nur Europa, auch Amerika, weiterhin Deutschland vor Ort humanitäre Hilfe leistet, weil das, was in den Regionen gerade passiert, wie viele Flüchtlinge dort vor Ort aufgenommen werden, das können die überhaupt nicht alleine stemmen. Und so ein kleines Land wie Libanon mit 4,3 Millionen Einwohnern und ich glaube inzwischen 720.000 registrierten Flüchtlingen, das ist also die, das darf man da nicht alleine lassen. Und damit ist auch schon viel getan, wenn man da vor Ort technische, aber eben auch finanzielle Hilfe leistet. Die weitere Sache ist natürlich die, dass wir immer wieder appelliert haben, dass Jordanien und Türkei und eben Libanon die Grenzen auf keinen Fall zumachen. Das sind so die Hauptaufnahmeländer, gerade während des Konflikts, aber auch Irak und Ägypten. Also dass es da keine syrischen Flüchtlinge gibt, die dann zurückgeschubst werden nach Syrien und nicht das Land verlassen können. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und wir würden uns von der Europäischen Union wirklich mit einer Stimme wünschen, dass es ein Signal gibt, sehr umfänglich Flüchtlinge aufzunehmen. Der UN-Flüchtlingskommissar Guterres hat vor 2 Tagen, als er auch verkündet hat, dass die Marke der 2 Millionen syrischen Flüchtlinge jetzt überschritten ist, Europa aufgefordert, unbegrenzt syrische Flüchtlinge aufzunehmen.
Mit der Aufforderung, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, von Franziska Wilmer, Flüchtlingsexpertin von Amnesty International, kommen wir nun auch schon an das Ende unserer Fokus Europa-Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.